Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen dazu. Würden Sie sich das zutrauen, mit einem Truck beide Amerikas durchqueren, von Alaska bis Feuerland, zusammen mit Ihren vier Kindern und die Kinder dabei noch selbst im Truck unterrichten? Michaela van Bargen hat sich das zugetraut, zusammen mit ihrem Mann, und sie hat ein Buch über diese lange Reise geschrieben. Weltwundern heißt das. Über das Buch spreche ich gleich mit der Reisenden. Den Mut, den muss man auf jeden Fall bewundern. Im Sommer 2018 ist Michaela van Bargen mit ihrem Mann und mit vier Kindern aufgebrochen zu einer großen Reise. Ihr Plan war, in 18 Monaten von Alaska, ganz im Norden der beiden Amerikas, bis nach Feuerland, ganz im Süden zu reisen. Michaela van Bargen hat jetzt ein Buch über diese Reise veröffentlicht. Auch darüber, wie die Reise dann doch ganz anders verlaufen ist als geplant. Im Moment ist sie mit ihrer Familie in Ecuador und dort habe ich sie vor der Sendung gesprochen. Hallo, guten Tag, Frau van Bargen.
Guten Morgen.
Ihr Buch, das heißt Weltwundern, vom Glück die Orientierung zu verlieren. Wie sind Sie denn erstmal überhaupt darauf verfallen, mit vier schulpflichtigen Kindern 18 Monate lang reisen zu wollen von Alaska nach Feuerland?
Das war nicht unsere erste Reise. Wir hatten 5 Jahre, bevor wir 2018 aufgebrochen sind, eine Reise von Kapstadt nach Norddeutschland unternommen. Wir hatten zuvor in Kapstadt gewohnt. Und hatten uns auf diese Reise versprochen, dass wir noch einmal als Familie zusammen wollen reisen würden. Und das war dann das Ergebnis, die Panamerikanerreise, dieses Versprechens.
Schon damals sind Sie mit dem Auto von Südafrika bis nach Norddeutschland gefahren, mit vier noch viel kleineren Kindern. Auch eine irre Geschichte, aber jetzt reden wir über Ihre Amerikareise. Als Sie aufgebrochen sind dahin 2018, da waren Ihre Kinder 7 Jahre alt, 9, 11 und 15. Was haben denn die Leute um Sie herum dazu gesagt, dass Sie Ihre Kinder für ein Jahr aus der Schule nehmen? Das war erstmal damals der Plan, auch aus Ihren Freundeskreisen rausnehmen und mit Ihnen auf so eine Reise gehen?
Die Reaktionen waren unterschiedlich. Also in unserer Familie kennt man es nicht anders. Wir sind immer unterwegs und da hat sich niemand gewundert. Unsere Eltern und Geschwister und Omas, Opas, all die sind gewöhnt daran, dass wir unterwegs sind und haben uns das nach der Afrikareise auch zugetraut und haben ja gesehen, dass es den Kindern an nichts gefehlt hat in der Zeit. Aber in unserem deutschen Umfeld waren die Reaktionen doch ziemlich unterschiedlich. Also gerade von seitens der Schule war es nicht einfach. Uns blieb nichts anderes übrig, als uns abzumelden, um die Kinder aus der Schulpflicht rauszubekommen. Und auch sonst waren die Reaktionen eher unverständlich. Also die meisten in unserem deutschen Umfeld haben eigentlich gedacht, dass es unfair ist, die Kinder aus ihrem sozialen Umfeld zu nehmen, aus der Schule zu nehmen und dass es eigentlich unser Ego ist, was uns da treibt und dass wir wenig an die Kinder denken daran.
Und was hat Sie vom Gegenteil überzeugt? Waren das die positiven Erfahrungen mit Ihrer Afrika-Reise oder kamen da noch andere Dinge dazu?
Einmal das und dann auch, dass die Kinder total überzeugt davon waren, dass sie wirklich reisen wollen würden. Und es war ja auch nichts in Stein gemeißelt. Wir wussten, dass wenn es den Kindern nicht gut geht, können wir jederzeit zurückkommen. Also das Wohl der Kinder ist natürlich immer an erster Stelle. Aber die haben sich wahnsinnig drauf gefreut und waren aufgeregt und denen fiel das Gehen eigentlich gar nicht so sehr schwer.
Sie erzählen in dem Buch sehr offen von Tiefschlägen, die Sie erlebt haben. Einer der schlimmsten war sicherlich eine Verletzung an der Bandscheibe. Das hat Ihren Mann Tim in Mittelamerika erwischt, mit höllischen Schmerzen verbunden. Sie erzählen auf der anderen Seite aber auch ganz schwärmerisch von fantastischen Momenten auf der Reise. Besonders neidisch, muss ich sagen, war ich bei einer Szene. Da haben Sie mit Ihren Kindern Grauwale gestreichelt, auch ein Grauwalkalb. Das ist wahrscheinlich ein Moment, der immer wieder auch in Ihren Reiseerinnerungen auftaucht, oder?
Das ist einer von ganz vielen Momenten, wobei der natürlich sehr besonders war. Aber manchmal sind es gar nicht so die ganz großen Momente, sondern es sind vielleicht auch die kleinen, die Kinder zu beobachten, am Strand zu spielen. Ja, es gibt tausende solcher Momente, wo man auch durch Unsicherheiten hindurch dann doch weiß, genau das Richtige, was wir hier tun.
Sie haben bei der Reise auf Ihrem Instagram-Account von dieser Reise berichtet, wie das ja viele auch tun, die so unterwegs sind, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. War denn von Anfang an klar, dass Sie auch ein Buch darüber schreiben würden oder ist das jetzt erst später entstanden, der Plan?
Nee, ursprünglich war es eigentlich nur ein Blog für Freunde und Familie und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt. Also ich schreibe schon immer gerne und viel, aber dass ein Buch dabei rauskommen würde, war jetzt nicht unbedingt der Plan, nein.
Und wer hat Sie dazu ermutigt? Hat sich ein Verlag an Sie gewandt und gesagt, das ist so interessant, schreibt doch ein Buch?
Ja, der Verlag ist an mich herangetreten, beziehungsweise die Autorin des Rowohlt Verlages ist durch Social Media auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Und in einem Anfall von Größenwahn habe ich gedacht, ja klar, easy, mache ich. War dann nicht so easy, aber...
Also es gibt diese Momente, wir haben über diese Grauwald-Szene gesprochen, Sie haben selber gesagt, es gibt viele andere solcher Momente, die sich tief eingeprägt haben. Man erfährt aber bei Ihnen auch, 4 Kinder unterrichten zu wollen im Homeschooling, was Sie eben vorhatten, und das vom Grundschüler bis zur Pubertierenden und das in einem umgebauten LKW, also auf begrenztem Raum. Das ist eigentlich alles schon Abenteuer genug. Sie haben da verschiedene Varianten ausprobiert, wie Sie das gemeinsam machen könnten. Welche hat sich denn als beste für Sie und Ihre 4 Kinder herausgestellt?
Also der Aufwand, sich das Unterrichtsmaterial zusammenzusuchen im Vorwege und Personen zu finden, die man so als Backup Teacher kontaktieren kann, wenn es mal hängt, das war erstmal ziemlich anstrengend. Und dann war allerdings die allergrößte Anstrengung gar nicht unbedingt der logistische Aufwand oder die Zeit, die jedes einzelne Kind eingefordert hat, sondern wir selber standen uns wahnsinnig im Weg. Also wir haben versucht, das alles so perfekt wie möglich zu machen und den Kindern bloß kein bisschen Informationen vorzuenthalten. Und wir haben am Ende gemerkt, dass ein bisschen Flexibilität und Lockerheit uns eigentlich am wohlsten tut. Also wir haben irgendwann beschlossen, dass wir den Kindern nur noch ein Angebot liefern, dass wir sagen, wir sind von morgens um 8 bis abends, bis mittags um 12 da. Und jeder, der Schule machen möchte, der ist herzlich willkommen. Und jeder, der es nicht möchte, der kann auch gerne was anderes machen, darf aber die anderen nicht stören. Und ab dem Moment, wo wir diese Verantwortung ein bisschen auch auf die Kinder übergeben haben, hat es geflutscht. Also da war es den Kindern auf einmal klar, oh wow, wenn wir uns nicht auch ein bisschen kümmern und ein bisschen Initiative ergreifen, Mama und Papa treiben uns nicht mehr. Und das war der Moment, wo wir so ein bisschen einen Durchbruch hatten und wo die Kinder wirklich von alleine und gern gelernt haben.
Das ist ja interessant. Also da haben Sie sozusagen auf den freiwilligen Lernwillen oder das Lernbedürfnis auch von Kindern gesetzt, ja?
Genau. Das, was viele andere Reisenden, die ein freieres Lernmodell für sich gewählt haben, auch tun, also die darauf vertrauen, dass die Kinder ein innewohnendes Bedürfnis nach Lernen haben, haben wir so ein bisschen in unsere Art zu unterrichten auch integriert. Also der Weg zum Freilerner war uns ein bisschen zu groß, weil wir halt in dem Gymnasialschulsystem selber groß geworden sind und auch schon 2 Kinder drin hatten. Wir wollten ihnen das nicht verwehren, dahin wieder zurückzukehren. Aber so ein bisschen mehr Flexibilität und ein bisschen mehr Vertrauen darin, dass die Kinder tatsächlich auch lernen wollen, hat uns allen gut getan.
Und Frau von Bagen, ich muss sagen, je länger ich in Ihrem Buch gelesen habe, desto neugieriger wurde ich auch bei einer Frage, auf die ich dann aber keine Antwort gefunden habe in Ihrem Buch, nämlich wie Sie eine so lange Reise auch auf so aufwendige Weise denn überhaupt finanzieren können. Gibt es da eine große Erbschaft, wenn ich fragen darf? Oder sind Sie einfach reich genug, sich sowas leisten zu können?
Mein Mann hat nach wie vor in Deutschland seine Firma, eine Immobilienverwaltungsfirma, die wir auch von unterwegs aus führen. Und von daher generieren wir eigentlich ein stetiges Einkommen. Ich denke, gemessen am Normaldeutschen haben wir einfach ein ziemlich privilegiertes Leben, dass wir uns das leisten können und dass wir die Möglichkeit haben, uns auf dieses Einkommen verlassen zu können. Also wir haben viele andere Reisende getroffen, die alles verkaufen mussten und die zwischendurch auch immer wieder von Existenzängsten geplagt werden. Das haben wir nicht und darüber sind wir auch sehr, sehr, sehr dankbar.
Und wie sind Sie überhaupt, weil Sie das Thema Privilegiertheit auch gerade ansprechen, das ist Ihnen ja ganz sicher auch begegnet auf Ihren Reisen, im Kontakt mit den Menschen, mit denen Sie da zu tun hatten. Sie sind ja auch durch sehr, sehr arme Ecken dieses Doppelkontinents gekommen. Wie ist es Ihnen da ergangen im Kontakt mit den Menschen? Sie kommen dahin, Sie werden in absehbarer Zeit wieder weiterfahren. Sie sehen, dass es denen materiell zumindest sehr viel schlechter geht als Ihnen. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
Das ist immer schwierig, auch für die Kinder zu sehen. Auf der einen Seite hat man natürlich dieses Gefühl von Schuld und auch Verantwortung. Man kommt da als reicher Europäer hin und trägt ja auch maßgeblich zu dem Bild bei, was die von einem haben. Also das war zum Beispiel in Afrika besonders dieses Bedürfnis zurückgeben zu wollen. Aber das ist eine ganz, ganz zweischneidige Geschichte, weil man natürlich denjenigen, den man dann entgegentritt, auch nicht vermitteln möchte, dass jeder Europäer immer wahnsinnig viel zu geben hat, weil man den Menschen vor Ort dann auch so ein bisschen den Stolz nimmt. Also man möchte nicht als Gönner auftreten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, den Kindern und auch uns immer wieder vor Augen zu führen, dass halt ein Großteil der Welt nicht in dem Luxus oder in dem materiellen Überfluss lebt, wie halt wir in Europa. Und natürlich wächst das Bedürfnis zurückzugeben auf verantwortungsvolle Weise. Und auch, ich glaube, besonders auch bei den Kindern, Dankbarkeit darüber, dass es halt bei uns anders ist und Demut darüber, dass wir einfach die Chance haben, reisen zu dürfen. Und ich glaube auch ein bisschen der Antrieb, irgendwann zurückzugeben und diese Verantwortung auch zu erfüllen.
Ihre eigene Reise, die kam dann an ein abruptes Ende, als die Corona-Pandemie Sie dann auch getroffen hat. Da waren Sie schon in Südamerika. Sie haben es am allerletzten Tag noch über die Grenze nach Ecuador geschafft, wo Sie eine Zufluchtsmöglichkeit hatten. Und da haben Sie dann überlegt, jetzt können wir nicht mehr weiterreisen. Wir könnten auch nach Deutschland zurückgehen. Aber Sie haben sich dagegen entschieden. Warum das in dieser ja nochmal sehr speziellen Situation?
Ja, das kann ich rückblickend auch gar nicht sagen. Und es fühlt sich auch ein bisschen irre an, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie die Situation in Ecuador sein würde. Es gab ein halbes Jahr vorher in Ecuador Unruhen. Die haben das ganze Land lahmgelegt. Es herrschte quasi Krieg auf den Straßen. Und wir haben tatsächlich auch damit gerechnet, dass mit einer solchen Pandemie soziale Ungleichheit und die Not der Menschen wieder dazu führen könnte, dass es Unruhen gibt. Also uns war das alles bewusst. Und trotzdem hat so ein Gefühl in unserem Bauch gesagt, nee, wir bleiben, wir bleiben. Es war tatsächlich nur ein Bauchgefühl, was uns dazu bewogen hat, zu bleiben und das zu probieren. Ja, und das hat sich auch bestätigt dann am Ende.
Sie haben dann auch eine Schule gefunden in Ecuador für Ihre Kinder, haben jetzt seit 2020 dort gelebt. Das ist jetzt schon eine ganz schön lange Zeit, 3 Jahre. Aber jetzt, soweit ich weiß, geht's weiter und Sie reisen weiter?
Ja, ich sitze hier gerade zwischen Umzugskartons und Packlisten und Organisationschaos. Wir sind jetzt noch eine Woche hier in Quito und werden dann mit einem Fahrer nach Peru fahren. Dort ist unser Truck schon geparkt. Der musste schon das Land verlassen, weil er keine Importgenehmigung mehr hatte. Und ja, wir sind jetzt im Aufbruch. Erneut.
Neuer Aufbruch von der Reise bisher, erzählt Michaela von Bargen in ihrem Buch Weltwundern, vom Glück die Orientierung zu verlieren. Im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen mit 336 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank, Frau von Bargen, und gute Reise.
Neue Krimis.
Heute kommt unsere neue Krimi-Bestenliste heraus, die Liste mit 10 besonders guten Krimis für den Monat Juli. Und diesmal gibt es gleich 7 Neueinstiege, also neue Bücher auf der Liste, mit Krimis aus Ghana oder Australien oder Indien oder Frankreich. Auf Platz 1 der Liste steht ein Debüt aus den USA, der Roman Dunkelzeit von Aaron Flanagan. Und den stellt unser Krimi-Experte Thomas Wörth hier jetzt vor.
Neue Krimis.
Dunkelzeit spielt in Guthrum, Nebraska, einer Kleinstadt, im Jahr 1985. Das jugendliche Mädchen Peggy oder die junge Frau verschwindet spurlos. Die Kleinstadt dreht durch und man hat relativ schnell einen Sündenbock ausgeguckt. Das ist ein geistig etwas beeinträchtigter, netter Kerl namens Hal, der bei einem Ehepaar arbeitet und die haben ihn auch quasi adoptiert, die aus Chicago zugezogen sind, um die Schweinefarm der verstorbenen Eltern zu übernehmen. Und aus dieser Perspektive hören wir einerseits diese Geschichte von Alma, eben dieser Adoptivmutter, und zweitens von Milo, dem kleinen intellektuellen Bruder von Peggy. Und das ist nicht zufällig, dass das beides Außenseiterperspektiven sind. Ah. Man darf sich von dem Buch nicht verirren lassen. Denn es geht jetzt nicht darum, was mit Peggy, dem verschwundenen Mädchen, wirklich passiert ist oder ob Hal der Täter ist. Das ist keine detektivische Lösung, die das Buch anbietet, aber das Buch bietet was anderes an. Das Buch bietet ein großartiges Psycho- und Soziogramm dieser Kleinstadt, dieser Enge, an diesen Werten, die dort herrschen, die alten traditionellen Family Values, die Geschlechterrollen, die verteilt sind, die ökonomische Situation. Wir sind im Jahr 1985, es kriselt schon, diese Werte haben keine wirtschaftliche Basis mehr, es läuft auseinander und wenn was auseinanderläuft, dann wird es auch konfrontativ und darum geht es in diesem Roman. Deswegen kann man eben Dunkelzeit zwar als Kriminalroman lesen, aber das ist ja nur ein Skelett. Darum geht's eigentlich nicht. Das ist ein Trend im Moment in der gesamten Literatur, dass zum Beispiel so eine glänzend geschriebene Sozialstudie die Kriminalgeschichte nur noch als Motivation braucht. Aber es geht um ganz andere, möglicherweise viel spannendere Geschichten, die damit einhergehen. Und deswegen rückt Genre, der Kriminalroman, da immer mehr in den Mainstream von Literatur. Und dadurch verändert sich natürlich der Mainstream. Und deswegen ist Dunkelzeit ein guter Kriminalroman, weil er ein guter Roman ist. Oder umgekehrt.
Der Roman Dunkelzeit von Aaron Flanagan, der wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Cornelius Hartz und Stefanie Krämer. Erschien ist der im Atrium Verlag mit 360 Seiten. Für 25 Euro gibt es dieses Buch und das steht neu auf Platz 1 unserer Krimi-Bestenliste. Die vollständige Liste gibt es ab sofort auf unserer Website, auf der Seite mit den Büchern des Monats.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt wollen wir Ihnen hier einen Roman der nigerianischen Schriftstellerin Ayobami Adebayo vorstellen. Sie wurde 1988 in Lagos geboren, hat kreatives Schreiben studiert und ihr Debütroman Bleib bei mir, der ist vor einigen Jahren zu einem internationalen Erfolg geworden. Und seit diesem ersten Buch gilt Ayobami Adebayo als eine wichtige junge literarische Stimme in Nigeria. Jetzt gibt es ihren zweiten Roman in deutscher Übersetzung. Das Glück hat seine Zeit, heißt er. Und die Kritikerin Sonja Hartl hat ihn für uns gelesen. Guten Tag, hallo.
Guten Tag, hallo.
Ayobami Adebayo, die hat in ihrem ersten Roman eine Familiengeschichte erzählt. Wie ist das jetzt beim zweiten Roman? Geht es auch wieder um Familien in Nigeria?
Da geht es sogar gleich um zwei Familien, die beide in derselben Stadt im Südwesten Nigerias leben. Und von jeder Familie steht jeweils eine Person im Zentrum. Das ist einmal Worola, sie ist Ende 20, angehende Ärztin und sie kommt aus einer wohlhabenden, angesehenen, alten Militärfamilie. Und sie verlobt sich am Anfang des Romans mit einem Sohn aus einer Arztfamilie und bei ihr sieht wirklich alles gut aus. Also ihr Leben müsste einfach glatt laufen und sie könnte alles erreichen, was sie möchte. Und die zweite Figur aus der zweiten Familie ist Enyola. Er ist 16 Jahre alt, bisschen groß für sein Alter, hat auch breite Schultern, wird aber trotzdem in der Schule gehänselt. Doch er will unbedingt einen Schulabschluss machen, um ein besseres Leben zu haben. Er kommt aber aus einer sehr armen Familie. Und sein Vater hat seinen Job verloren, ist seither depressiv, seine Mutter geht betteln und es ist klar, dass sie das Schulgeld nicht für ihn und seine jüngere Schwester zusammenkriegen wird.
Also zwei Familien, zwei Geschichten, die jetzt parallel laufen oder miteinander verbunden werden. Wie ist das dramaturgisch gemacht?
Sie laufen lange Zeit parallel. Es gibt eine kurze Begegnung in einer Schneiderei. Da lässt sich Woriolas Mutter die Kleider machen und Enyola arbeitet da. Aber die Familien bewegen sich aufgrund ihrer ökonomischen Situation in sehr verschiedenen Milieus. Nur sind Worola und Enyola sehr ähnliche Figuren. Sie sind ein bisschen passiv, sie wollen die Erwartungen ihrer Eltern erfüllen. Und sie wollen gute Kinder sozusagen sein, haben aber komplett unterschiedliche Bedingungen. Nur dieser Druck, die Erwartungen zu erfüllen, führt dazu, dass wirklich beide Erzählstränge unaufhaltsam bergab gehen. Enyola muss die Schule wechseln und schließt sich dann auf der neuen Schule so zwei Jungs an, die für einen Politiker arbeiten. Und da soll es eigentlich um Sicherheit gehen, aber es ist eigentlich allen klar, das ist so ein Schlägertrupp. Und von Worola erfahren wir, dass ihr Verlobter sie schlägt. Das ist eine sehr eindrückliche Szene. Er gibt ihr eine Ohrfeige und dann wird hinterher so ganz en passant eingeflochten. Es war nicht das erste Mal, es war das dritte Mal.
Also Gewalt, die in beiden Erzählsträngen auftaucht und zu einem wichtigen Thema in dem Roman wird?
Ja, Gewalt wird auf ganz vielen Ebenen verhandelt. Da ist einmal die physische Gewalt, die ihn Jola ausüben soll, vor der er aber auch zurückschreckt, weil er ist eben so ein zurückhaltender Junge und er wird am Anfang in dem Roman auch ganz stark gedemütigt von einem Zeitungsverkäufer, der ihn anspuckt, weil sein Vater bei ihm Schulden hat. Und Enjolas einzige Sorge ist, dass es jemand aus der Schule gesehen hat. Und er unterdrückt diese Wut, die er empfindet, immer wieder, weil er immer wieder gedemütigt wird, ganz lange, bis es irgendwann so ein bisschen rausbricht. Und dann gibt es natürlich ja das, was wir als häusliche Gewalt bezeichnen, also Varola, die von ihrem Verlobten misshandelt wird und die immer Erklärung für sein Verhalten findet. Keine Rechtfertigung, aber sie will ihn halten und sie will auch glauben, er will sich ändern. Und da zeigt sich eben auch, dass bei aller Solidarität, die man hier in dem Roman gerade zwischen den Frauenfiguren sieht, von ihnen auch ein großer gesellschaftlicher Druck ausgeübt wird, nämlich zu heiraten. Also Varolas kleiner Schwester, die geht noch zur Schule, die zählt mal, wie oft ihr in einer Woche gesagt wird, sie solle heiraten, 47 Mal. Und hier wird aber einfach auch klar, dass die Gewalt immer auf Scham und Schweigen aufbaut. Mhm. Das ist interessant gemacht.
Und das ist ja, klingt ja jetzt sehr realistisch und sehr offen, auch wie hier aus der nigerianischen Gesellschaft erzählt wird. Ich kriege das mit dem Titel des Buches gar nicht zusammen, denn das Glück hat seine Zeit. Das klingt ja nun wirklich ziemlich kitschig. Der Roman hat aber offensichtlich einen anderen Tonfall als der Titel.
Der hat einen anderen Tonfall und es ist wie bei ihrem vorherigen Roman auch schon. Das war ja auch ein leicht kitschiger Titel. Die englischen Titel sind nicht besser. Also es ist kein Problem der deutschen Titel. Aber hier ist es wirklich so, sie erzählt sehr distanziert und sehr kontrolliert und sie hat diese beiden eher passiven Hauptfiguren. Sie hat sehr viele gute Nebenfiguren, die immer wieder auch Kapitel bekommen und ganz viele Einblicke geben. Und durch diese Erzählweise und dieses Konstrukt des Romans mit den zwei Familien und diesen verschiedenen Figuren zähmt sie so ein bisschen die Sentimentalität. Es ist am Ende ein bisschen sentimental. Ich fand das ganz schön, weil ich es eben als nicht kitschig empfunden habe, sondern einfach nur sehr, sehr berührend, was diese beiden da mitmachen.
Und wird jetzt da sozusagen das Bild der nigerianischen Gesellschaft ganz aus der Perspektive dieser Familien entwickelt? Oder Sie haben auch schon diesen Politiker erwähnt mit dem Schlägertrupp zur Seite. Gibt es da noch ein weiteres Bild zusätzlich?
Also es ist eine private Geschichte, die erzählt wird, aber sie ist ganz stark in der gesellschaftlichen Realität verankert. Und das ist auch das, was mich am meisten überzeugt hat. Es ist nicht alles gelungen in dem Roman. Der ist ein bisschen überfrachtet. Die Schurken sind zu erkennen. Gerade diese Politikerhandlung ist sehr schnell hervorzusehen. Aber Adebayo macht sehr klar, dass alle vermeintlich privaten Entscheidungen eben an die gesellschaftliche Realität gebunden sind, an einem kollabierten Gesundheitssystem, einem maroden Schulsystem und so weiter. Und dass davon auch alle betroffen sind. Aber weil Varola aus der Oberschicht kommt, werden ihre falschen Entscheidungen ein bisschen abgefedert ökonomisch. Für Enjola gibt es das nicht. Und das ist das, was sie auch schon in ihrem vorherigen Roman gemacht hat. Sie hat diese private Geschichte, die sehr politisch wird, die aber zugleich so einen universalen Appeal hat, aber wiederum in der nigerianischen Gesellschaft verankert ist.
Der Roman Das Glück hat seine Zeit von Hayobami Adebayo wurde aus dem Englischen übersetzt von Simone Jakob. Im Piper Verlag ist das Buch erschienen mit knapp 500 Seiten. 26 € ist der Preis. An Sonja Hartl vielen Dank für diese Rezension hier im Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Ich heiße Sina Lapschies und ich habe zuletzt das Buch The Fever Code gelesen von James Dashen. Es ist so Science Fiction. Also es ist so ein bisschen kompliziert, was eine Buchreihe ist, aber es geht um so ein Virus, der die Welt dann infiziert hat. Und dann braucht man so Testpersonen, die dann immun zu dem Virus sind, um zu sehen, warum sie anders sind, um an Immunmitteln so zu kreieren. Und dafür müssen die Tester sozusagen viele Sachen überwinden, welches für sie sehr schlimm ist. Und dann muss man gucken, was ist moralisch richtig und was nicht. Es ist sehr so, ich will es immer weiterlesen.
Sina Lapschies liest in Berlin The Fever Code von James Dashnam. Das ist der 5. Band seiner Maze Runner Buchreihe. Gibt es auch auf Deutsch in einer Übersetzung von Ilse Rotfuß unter dem Titel Die Auserwählten, Phase 0, erschienen im Carlsen Verlag. Unter den legendären Bibliotheken der Welt ist die von Alexandria eine der legendärsten. Sie war die bedeutendste Bibliothek der Antike. Es gab sie seit Anfang des 3. Jahrhunderts vor der Zeitenwende in der ägyptischen Küstenstadt. Wann sie zerstört wurde, Jahrhunderte später, weiß man heute nicht mehr so genau. In den letzten Jahrzehnten ist eine neue Bibliothek von Alexandria entstanden. Wieder eine sehr große, mit neuen modernen Nutzungen. Dort können zum Beispiel blinde Kinder lesen lernen. Anna Osius war für uns in der Bibliothek an der ägyptischen Mittelmeerküste.
Behutsam, fast zärtlich, streicht Ashgan mit einem trockenen Pinsel über große, vergilbte Buchseiten, um den Staub der Jahrhunderte davonzufegen. Vor der Restauratorin liegt ein fast 600 Jahre alter Koran. Ashgan arbeitet im Keller der berühmten Bibliotheca Alexandrina, der Bibliothek von Ägyptens Küstenstadt Alexandria. Dass Ashgan die wertvollsten Schätze des Hauses auf dem Behandlungstisch hat, erfüllt die Restauratorin mit Stolz.
Ich fühle mich dabei wie eine Chirurgin, die einen akuten, schwierigen Fall operiert. Man spürt eine große Verantwortung. Es ist fast so, als ob man ein Menschenleben rettet.
Bewahren des Kulturgutes, das ist eine der Aufgaben der Bibliothek Alexandrias in Erinnerung an die berühmte Vorgängerin. Die größte Schriftsammlung des klassischen Altertums. Schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus gingen in der alten Bibliotheca Alexandrina vor allem griechische Gelehrte ein und aus, sagt Mohammed Suleiman, Leiter für kulturelle Kommunikation.
Die antike Bibliothek von Alexandria war die erste staatliche Bibliothek der Welt und war ein Treffpunkt für die Gelehrten der Antike. Die erste Messung des Erdumfangs fand mit Hilfe der Bibliothek statt. Pythagoras, Archimedes und Aristoteles waren hier in der Bibliothek von Alexandria.
Heute sei von der alten Bibliothek nichts mehr übrig, außer ein Traum, sagt Suleiman bedauernd. Zahlreiche Mythen ranken sich um die Zerstörung der alten Bibliothek. Es heißt, sie sei noch vor Christi Geburt einem spektakulären Großbrand zum Opfer gefallen. Andere Quellen sprechen von einer Zerstörung bei Kriegen um die Macht im Land. Doch der Mythos Bibliothek lebte weiter in Alexandria, bis in den 1990er Jahren mit dem Bau einer neuen Bibliothek begonnen wurde. Direkt an der Corniche, der Uferpromenade Alexandrias gelegen, erhebt sich ein zum Meer hin geneigtes, scheibenförmiges Glasdach in den blauen Mittelmeerhimmel. Die Form soll an die aus dem Meer aufgehende Sonne erinnern.
Die schräg geneigte Sonnenscheibe steht für den Aufgang vom Licht des Wissens über der antiken Welt, von Europa auf der gegenüberliegenden Seite. Das gesamte Gebäude ist außerdem mit Granitsteinen verkleidet, in die die Alphabete der Weltsprachen eingearbeitet sind, weil es ein Ort der Begegnung aller Kulturen ist.
Doch es gab auch Kritik an dem Prestigebau. Die Baukosten waren mit 22 Millionen US-Dollar hoch, der tatsächliche Buchbestand dagegen nach der Eröffnung noch gering. Nur einige hunderttausend Werke statt 8 Millionen, für die das Haus ausgelegt ist, standen zunächst in den Regalen. Seitdem sind die Bestände kontinuierlich gewachsen. Frankreich spendete rund eine 500.000 Bücher. Damit wurde das Haus zu einer der größten französischsprachigen Bibliotheken weltweit. Tatsächlich erinnert auch im Innenraum einiges an die ägyptische Mythologie. Hohe Decken mit lichtdurchfluteten dreieckigen Fenstern, schlanke Säulen, die an hochgewachsene Palmen erinnern sollen, in hellem Holz gehaltene Terrassen mit Leseemporen und Büchernischen. Mit 18.000 Quadratmetern einer der größten Lesesäle der Welt. An den Arbeitstischen sitzen Studentinnen und Studenten und lernen, so wie die Pharmaziestudentin Yara.
Hier ist Stille und ich spüre, dass ich an einem authentischen Ort bin, weil es an die Tradition der alten Bibliothek anknüpft. Du spürst diese Größe, das motiviert zu studieren, mehr als zu Hause.
Längst geht es in der Bibliothek nicht nur um Bücher. Im Gebäude befinden sich mehrere Kunstgalerien, Museen und Forschungszentren. Auch ein Kunstzentrum ist angeschlossen. Aus einem Nebentrakt der Bibliothek dringt fröhliches Kinderlachen in den Lesesaal. Ein Junge mit Down-Syndrom reckt strahlend ein selbstgebasteltes Schaf in die Höhe. In der Abteilung für Menschen mit Sehbehinderungen, Hörschädigungen und geistiger Behinderung werden vor allem Kinder gefördert, damit sie lesen lernen und eine Liebe zu Büchern entwickeln. Das staatliche Bildungssystem in Ägypten gilt im Vergleich mit westlichen Standards als unterentwickelt. Überfüllte Klassen, unterbezahlte Lehrer, eine hohe Analphabetenrate. Vor allem behinderte Kinder aus einkommensschwachen Familien haben oft wenig Chance auf Bildung. Und da setzt die Bibliothek an. Farah lernt lesen. Die 13-Jährige hat ein Cochlea-Implantat, damit sie überhaupt etwas hören kann. Viele Laute kann das hörbehinderte Mädchen nicht aussprechen. Deshalb übt ihre Therapeutin mit ihr. Die Siebenklässlerin bekommt in der Bibliothek kostenlose Förderung.
Ich mag es hier. Ich mag die Bücher. Ich mag die Frau Isra. Ich lerne etwas.
Therapeutin Isra übt mit dem Mädchen geduldig Satz für Satz. Die Pädagogin schätzt die Arbeit mit den behinderten Kindern.
Ich habe hier das Gefühl, dass ich etwas Wertvolles tue. Für mich ist das kein normaler Job, den ich mache und dann nach Hause gehe. Ich sehe, dass ich etwas bei den Menschen verändere. Das ist wichtig, denn Menschen mit Sprachproblemen werden schnell gehänselt. Wenn die Kinder am Ende des Trainings eine Geschichte erzählen können, sich ausdrücken können, dann erfüllt mich das.
Die 13-jährige Farah hat einen Traum. Sie möchte es in ihrem Leben einmal schaffen, ein Buch zu lesen. Ganz alleine. Aus der Bibliothek Alexandrias.
Ein Besuch in der neuen Bibliothek von Alexandria.